systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Montag, der 29. Juni 2026. Willkommen zur 302. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und heute wird es mal wieder um eure Zukunft gehen. Die Rente, das habe ich so das Gefühl, wird so ein Dauerbrenner wie die Schuldenbremse, Sebastian, oder?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich vermute, dass die Rente, dass da irgendwann liegt ein Ergebnis vor. Ich denke, da wird auch was umgesetzt im nächsten halben Jahr. Bei der Schuldenbremse bin ich mir da noch nicht so sicher. Da liegt ja noch kein Ergebnis vor. Und ob das dann schnell umgesetzt wird, ist auch schwieriger, wenn man dafür das Grundgesetz ändern muss. Also von daher, die Rente hat zwar jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber möglicherweise, wenn man ein Reformpaket jetzt verabschiedet, ist es dann auch erstmal durch. Zumindest war das bei früheren Reformen dann so.
Oder nach der Reform ist vor der Reform, oder ne?
Das kann auch sein, wenn man dann merkt, dass irgendwas richtig daneben gegangen ist, dann muss man schnell nachbessern.
Ja, und darüber werden wir gleich reden. Das war Sebastian Dolin, Direktor des IMK, also des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung bei der Hans-Böckler-Stiftung. Und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg wie immer der Hinweis, dass ihr uns erreichen könnt per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei. Und zum Schluss wie immer der Hinweis, dass wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Ja, Ende 2025 hatte die Bundesregierung eine Alterssicherungskommission eingesetzt und die wiederum hat nun am 23.06. ihren Bericht vorgelegt. Und der enthält 33 Reformvorschläge und dann kam Kanzler Merz und hat gesagt, das setzen wir jetzt auch alles ganz zügig um. Und daraufhin haben sich das IMK und das WSI zusammengetan und sich die Sache mal angeschaut. Es gibt also dazu einen Policy Brief, den wir auch in den Shownotes verlinken. Und Sebastian, vielleicht können wir mal mit ein ganz klein wenig Grundlagen anfangen, damit alle folgen können. Unser Rentensystem besteht ja aus drei Säulen, oder?
Genau, also das Rentensystem besteht aus drei Säulen. Dabei ist nur die erste Säule tatsächlich staatlich. Das ist die Säule, wo jeden Monat, wenn man abhängig beschäftigt ist, etwas abgebucht wird von seinem Lohn, von seinem Gehalt. Das wird dann da eingezahlt und das wird benutzt, um die Renten an andere auszuzahlen. Und das ist die sogenannte erste Säule bei uns. Dann die zweite Säule ist die betriebliche Altersvorsorge. Das ist viele, die in bestimmten Branchen arbeiten, haben eine solche betriebliche Altersvorsorge. Das funktioniert meistens so, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer beide was da einzahlen und dadurch ja, so eine Zusatzrente quasi erwirtschaftet wird. Also als ich noch Journalist war, war man dann im Presseversorgungswerk abgedeckt. Da ist Geld, also Entgelt direkt umgewandelt worden. Und wenn man dann in Rente geht, kriegt man was. Wenn man im öffentlichen Dienst ist, wird über die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder so ein Kapitalstück, so eine Ersparnis gebildet. Und auch in vielen Metalltarifverträgen, Chemietarifverträgen ist sowas vorgesehen und gibt es solche betriebliche Altersvorsorge. Wenn man das sich anguckt, ist das etwa die Hälfte der Menschen, der abhängig Beschäftigten in Deutschland, die so eine betriebliche Altersvorsorge haben. Und dann gibt es die dritte Säule, das ist die private Altersvorsorge. Da gehören so Sachen rein wie Riester, aber jetzt die Aktienrente. Das heißt, da, wenn man selber noch mal für die Rente gespart hat. In der dritten Säule, da sind auch die ganzen geförderten Produkte drin. Also damals Riester und jetzt künftig eben diese Aktienrente und andere Förderformen, die es da vielleicht noch mal geben wird.
So, und wenn wir jetzt auf dieses Rentenkonstrukt schauen, scheint es ja einen Reformbedarf zu geben. Sonst gäbe es ja keine Alterssicherungskommission, die das alles jetzt nochmal verändern möchte oder verbessern möchte.
Genau, und das Problem ist ein bisschen, man hat ja schon immer wieder alle paar Jahre an der Rente was verändert, grundsätzlich was verändert. Und bei der letzten großen Reform hatte man einen Nachhaltigkeitsfaktor eingefügt und gesagt, das soll stärker reflektieren, die Entwicklung in der Rente, wie viele Menschen in Rente gehen und wie viele Menschen noch arbeiten. Weil diese erste Säule, ich habe das ja gerade gesagt, da zahlen die Leute, die arbeiten, ein und die, die im Ruhestand sind, kriegen was raus. Und da muss man jetzt irgendwie abwägen, wie viel soll eigentlich eingezahlt werden und wie viel sollen die eigentlich rausbekommen. Und da gibt es zwei wichtige Kennzahlen für. Das eine ist das Rentenniveau. Das wird immer in einer Zahl erfasst. Da gab es eine Sicherungslinie, also im Moment ist das bei etwa 48%. Und was bedeutet das? Dass so ein Konstrukt, so ein Eckrentner, der sein ganzes Leben lang so im Durchschnittsverdienst gearbeitet hat, dass der hinterher 48% nach Sozialabgaben von dem rauskriegt, was man im Durchschnitt als diese Person verdient hat.
Netto oder brutto?
Naja, das ist ein bisschen kompliziert. Was man da anguckt, ist der Bruttoverdienst nach Sozialabgaben. Also man nimmt die Rente, die man da rauskriegt, zieht davon die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung ab, aber nicht die Steuern und teilt das durch das, was man verdient hat, abzüglich Rente, Arbeitslosenversicherung und Kranken- und Pflegeversicherung. Also darum brutto nach Sozialabgaben, aber ohne Steuern, sowohl für Einkommen als auch, also sowohl für Lohneinkommen als auch für das Renteneinkommen. Und da kommt dann hinterher diese Quote raus von 48%, was so bislang das Zielniveau war. Und da hat es jetzt die letzten Jahre so eine sogenannte Haltelinie gegeben, die gesagt hat, es darf da nicht drunter fallen. Und wenn man aber die normalen Formeln dann wieder laufen lässt, dann würde diese Formeln bedeuten, dass eben ab dem Jahr 2032 dieses Niveau weiter absinkt in Richtung 46% und gleichzeitig die Beitragssätze steigen auf etwas über 20%. Und da hat man gesagt, da ist ein Reformbedarf, weil erstens immer weniger als Rente unten rauskommt und zweitens die Beitragssätze stärker steigen und das auch als unangenehm angesehen wird. Und daher kam eigentlich diese Idee, dass man da was tun muss. Weil das Problem ist einerseits die Belastung der arbeitenden Menschen, andererseits das Problem, dass eben die Rente bei vielen, wenn dieses Niveau weiter absinkt, eigentlich nicht mehr richtig zum Leben reicht.
Jetzt ist diese erste Empfehlung, die die Kommission gibt, dass eine Nettoersatzquote von mindestens 70% nach Steuern anzusetzen ist. Mhm. Wie passt denn das mit diesen 48% zusammen? Wo ist denn da der große Unterschied?
Ein Unterschied ist, dass man alle drei Säulen betrachten will und nicht nur die erste Säule. Und dann, dass man eben auch die Steuern noch mit abzieht, wenn man das so ausrechnet. Und das hat folgenden Effekt. Man zahlt ja normalerweise, wir haben ein progressives Steuersystem in Deutschland. Das heißt, wenn man mehr Einkommen hat, zahlt man mehr Steuern, auch prozentual. Und das heißt, normalerweise verdient man ja mehr, während man noch arbeitet. Das heißt, da wird mehr abgezogen als bei dem Renteneinkommen. Ich gehe jetzt nicht in die Details ein, weil die Rente zum Teil steuerpflichtig ist, zum Teil eben auch nicht. Aber das heißt, dass dadurch sich das Ganze noch ein bisschen verschiebt, aber vor allem auch dadurch, dass man die Betriebsrenten und auch die möglicherweise privat angesparten Renten mit einrechnet. Und die 70% sind dann so ein in der internationalen Diskussion übliches Niveau, wo man sagt, 70% von dem früheren Netto ist das, was so ein Standard ist, um einen ähnlichen Standard im Alter zu haben, als wie den, während man noch berufstätig war. Weil bei den meisten Menschen fallen ja auch ein paar Sachen weg, wenn man im Alter ist. Also man muss vielleicht im Büro schickere Kleidung tragen, braucht einen Anzug oder sowas. Oder man muss auch dahin kommen zur Arbeit erstmal. Und oft haben Menschen auch im berufstätigen Alter noch Kinder. Die wenigsten Menschen haben dann noch im Rentenalter Kinder, die man auch mit versorgen muss. Und daher kommen diese 70% dann.
Gut, und der Hauptpunkt, also mein Hauptpunkt, ich hatte nicht das Gefühl, dass es in der öffentlichen Debatte im Sinne von Freude sicherlich ein Hauptpunkt war, aber so mein Hauptdiskussionspunkt bei der ganzen Sache wäre die Kapitaldeckung, die eingeführt werden soll. Mhm. Was genau hat denn die Bundesregierung davor?
Ja, also man hat gesagt, ich habe ja gerade erklärt, dass diese erste Säule im Moment ein reines Umlageverfahren ist. Das heißt, da werden Beiträge eingesammelt und die werden üblicherweise im gleichen Jahr wieder ausgeteilt an die Rentnerinnen und Rentner. Und dann kommt noch ein Bundeszuschuss oder Bundesmittel fließen dann noch in diese Versicherung, die im Grunde einen Teil der Leistung abdecken, die man nicht direkt den Beiträgen aus diesen Lohneinkommen zurechnen kann. Ich mache mal ein paar Beispiele dazu. Wenn jemand in Elternzeit ist, dann kriegt man Ansprüche auf Rentenzahlung, erwirbt man Ansprüche dafür. Und grundsätzlich zahlt der eigene Arbeitgeber in der Zeit ja nichts ein, man selber auch nicht, man hat ja kein Erwerbseinkommen. Und da zahlt dann der Bund eben diese Beiträge. Gibt eine ganze Reihe von anderen Dingen, wo das so ähnlich ist, wo da tatsächlich Leistungen sind, also eine Aufwertung von Ostrenten zum Beispiel. Das sind Leistungen, ja, für die heute keiner direkten Beitrag privat oder über seinen Arbeitgeber einzahlt. Für einen Teil davon kommen eben Mittel aus dem Bund. da hat man gesagt, das ist nicht mehr ganz so stabil auf Dauer wegen der demografischen Entwicklung. Und deshalb ist die Idee, dass man einen extra Kapitalstock in dieser ersten Säule aufbaut. Das soll so funktionieren, dass die Beiträge ab 2028 nochmal kräftig mehr erhöht werden. Das Geld wird eingesammelt, das Geld wird in internationale Aktien angelegt und ein paar Jahre später hofft man dann, dass da die Renditen so rauskommen, dass die Rente, die aus dem normalen Umlageverfahren bezahlt wird und die bis dahin abgesenkt worden ist, dass man die so aufstocken kann, dass in der Summe es den Leuten besser geht, dann den Rentnerinnen und Rentnern, als das ohne diese Reform der Fall gewesen wäre.
Also ich war so ein bisschen irritiert, als ich gesehen habe, dass es dort einen aufsteigenden Rentenbeitrag geben soll. 0,5% pro Jahr, 2% extra. Also die soll ich dann quasi extra bezahlen. Das habe ich richtig verstanden.
Du und dein Arbeitgeber sollen also 4%. Diese Beiträge. Nein.
Jeder zwei
sollen das extra bezahlen. Aber das ist tatsächlich auch, ich sage jetzt mal, eine interessante Entwicklung, weil eins der Mandate der Rentenkommission war oder eins der Aufgaben, zumindest im Einsetzungsbeschluss, war, dafür zu sorgen, dass in den kommenden 10 Jahren die Rentenbeiträge stabil bleiben. Und wenn man jetzt die anderen Reformen gemacht hätte, nach unseren Simulationen, dann wären die Rentenbeiträge von jetzt 18,6% auf 20,4, glaube ich, 3 oder 4 gestiegen, Anfang der 2030er Jahre. Und dann hätten sie sich da stabilisiert. Und jetzt mit dieser neuen Kapitalrente steigen sie von jetzt 18,6 auf 22,1. Ja, das sind nicht ganz 2 Prozentpunkte mehr, weil man eben an anderen Stellen gekürzt hat, so dass man da Geld einspart. Aber mir ist eigentlich nicht verständlich, wie dieser Anstieg von 18,6 auf 22,1, wie das als ein Erfolg bei der Stabilisierung des Beitragssatzes interpretiert werden kann, wenn der vorherige Anstieg, der sonst so passiert wäre, auf etwas über 20%, als Problem angesehen worden ist. Und das bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, wie stark das, wie das so kommuniziert wird.
Das kennen wir doch von der Mehrwertsteuer schon.
Ja. Noch ein Punkt dazu, weil das ist nämlich, es ist eben nicht so, und darum haben wir uns da gesamtwirtschaftlich ein paar Sorgen drum, es ist nicht so, dass das Geld jetzt meinetwegen Leuten wie dir und mir abgenommen wird und dann unseren Eltern oder Großeltern, wenn die noch leben, gegeben wird und die geben das irgendwie aus, sondern das Geld wird jetzt quasi uns abgenommen und wir werden ja gezwungen, dass das wird irgendwo gespart und es wird auf internationalen Kapitalmärkten gespart. Und das wirkt gesamtwirtschaftlich dann schon etwas anders, weil Beitragssatzanstiege an sich sind gesamtwirtschaftlich nicht so problematisch. Da gibt es auch recht viel Forschung zu. Aber je nachdem, was man mit dem Geld macht, kann es dann eben doch gesamtwirtschaftlich problematisch werden. Und natürlich, der Beitragssatzanstieg an sich ist schon erstmal eine Belastung für die Leute, die arbeiten und mehr einzahlen müssen.
Ja, gut, dass du schon gesagt hast, dass das doch eigentlich vermieden werden sollte. Aber gut, die Entscheidung ist ja jetzt eine andere. Was ist denn daran problematisch an der Verwendung?
An der Verwendung ist problematisch, dass dadurch, dass man das jetzt erstmal den Menschen wegnimmt, haben die weniger Geld zum Konsumieren. Und das wird bedeuten, wenn man sich diese Anstiege anguckt, kann es durchaus sein, dass wir da ein paar Jahre lang, möglicherweise diese 4 Jahre, worüber das passieren wird, praktisch keinen Anstieg der verfügbaren Einkommen in Deutschland haben, Kaufkraft bereinigt. Also da wird vielleicht die Einkommen noch so stark steigen wie die Inflation. Aber was darüber hinausgeht, kann sein, dass das jetzt von diesen steigenden Beiträgen vollständig aufgefressen wird. Und wenn das so ist, dann sieht es mit dem Konsumwachstum einfach ziemlich schlecht aus. Weil normalerweise konsumieren die Leute mehr, wenn sie mehr Geld bekommen. Und wenn das stagniert, das hatten wir Anfang der 2000er Jahre, dann konsumieren die Menschen auch nicht mehr. Und das ist aus unserer Sicht volkswirtschaftlich zurzeit wirklich schwierig, weil wir sind ja unter Druck, wir haben da lang oft hier drüber schon gesprochen, auf unseren Exportmärkten in China, in den USA, weil diese beiden Länder eben aggressive Industriepolitik, aggressive Handelspolitik machen und die deutschen Unternehmen dort einfach nicht mehr so gut verkaufen können. Und das heißt, im Moment ist die Binnennachfrage das, worauf man eigentlich die Hoffnung setzen kann und muss, wenn wir hoffen, dass es Wirtschaftswachstum gibt. Und wenn man da jetzt diese größte Komponente der Binnennachfrage, den Privatkonsum, in dieser Art schwächt, dann wird das sehr schwierig.
Ist es denn unproblematisch, dass das Geld an den Kapitalmarkt geschafft wird?
Ja, das ist ein bisschen die Frage, was meinst du mit unproblematisch? Also wir haben jetzt...
Naja, es gibt ja jetzt Leute, die sagen, jetzt wird mit unserem Geld am Kapitalmarkt gezockt und dann verzocken die alles in irgendwelchen AI-Aktien.
Da können wir vielleicht gleich nochmal hinzukommen, da ist durchaus auch eine Gefahr dran. Aber nochmal, weil du hast gefragt, ist das unproblematisch? Und ich würde noch einmal gerne die Zahlen hier reinbringen, die wir da ausgerechnet haben. Das Interessante ist, das basiert auf einer Veröffentlichung, die im Jahr 2022 unter anderem Camille Loger, die ist Mitglied der Rentenkommission gewesen, für das IMK gemacht hat. Und mit diesen Simulationen, die damals schon gemacht haben, kommen wir zu dem Ergebnis, dass dieser Plan, diese Kapitalrente jetzt einzuführen, dass das in den Jahren ab 2028 in der Summe das Wirtschaftswachstum um etwa 1 Prozentpunkt dämpft und etwa 250.000 Jobs kosten würde. Und das liegt daran, dass diese Nachfrage eben der deutschen Wirtschaft entzogen wird und auf den internationalen Kapitalmarkt geparkt wird, was nicht den deutschen Unternehmen dann zugutekommt, weil die also zumindest die Alterssicherungskommission hat jetzt vorgeschlagen, dass das in einem breit diversifizierten Portfolio ohne Rücksicht auf irgendwelche politischen Ideen und so weiter investiert werden soll und haben gerechnet mit diesem Aktienindex MSCI World und zum Teil MSCI World All Countries. Und je nachdem, welchen dieser beiden Indizes man jetzt wirklich nimmt, bedeutet das, dass 65-75% davon eben in den USA investiert werden. Das bringt hier keine einzige Investition. Und wie du eben schon gesagt hast, da haben an diesem Index inzwischen diese großen Internet- und AI-Konzerne schon einen relativ relevanten Anteil.
Also ich würde gerne mal meine Perspektive da reinbringen, weil...
Ja, mach doch.
Also ich bin nämlich grundsätzlich schon dafür, dass wir eine Kapitaldeckung da drin haben, weil es ja offensichtlich eine gewisse Rendite bringt, die so nicht zu erreichen ist. Aber gerade das, was du gerade gesagt hast, da haben wir ja wirklich die Problematik, dass sich die Indexregeln auch teilweise verändert haben, um irgendwelche großen Unternehmen damit aufzunehmen und sonstiges, dass wir eine gewisse Konzentration nicht nur auf Länder, sondern auch noch auf Branchen haben. Und da würde ich ja sofort sagen, da kann man eigentlich nicht mit so Rentengeldern in dieser Form agieren. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die das machen wollen. Das ist ja auch noch in der Diskussion. Die haben auch gesagt, vielleicht nehmen sie da dieses Vehikel, was sie hatten, um die Gelder für den Atomabwicklungsfonds oder wie der hieß, also ob sie das Vehikel nutzen. Der hat ja sehr erfolgreich auch gearbeitet, muss man dazu sagen, ne? Aber da sehe ich schon eine gewisse Gefahr, wenn das nicht ordentlich aufgesetzt wird. Und sorry, so wie die diskutieren, gerade in der CDU, sehe ich diese Gefahr ja dann doch sehr stark, dass wir da dann hinten raus eher ein Problem haben als was Positives. Und da würde ich mich ja dann als Bürger nochmal 10-fach ärgern, wenn ich dann noch einen höheren Beitragssatz dafür gehabt habe, ne?
Ja, also man muss das jetzt, glaube ich, ein bisschen auseinander dividieren, was die Empfehlung der Kommission ist und was dann tatsächlich auch in der Umsetzung passiert. Also die Kommission hat gesagt, das soll eben in diesen breiten Indizes angelegt werden oder in breiten Aktienmärkten. Die haben jetzt nicht genau gesagt, wie, aber ihre Berechnungen, wie gesagt, basieren auf MSCI World. Und du hast recht, da ist ein gewisser Bias drin. Also wenn es tatsächlich im Moment eine AI-Bubble geben sollte in den USA, dann hat der MSCI World ein Problem. Wenn allerdings das super läuft mit AI, dann profitieren auch die deutschen Rentnerinnen und Rentner. Ich lese mal die drei größten Unternehmen vor, die da drinnen sind, also der größte Anteil. Das ist einmal Nvidia, die machen diese Chips für die AI. Das sind etwa 5,6% dieses Gesamtindexes, des Weltindexes übrigens, ne? Da hast du Microsoft mit 3,5, Amazon 2,9, Alphabet, das ist das Unternehmen, wo Google zugehört, mit knapp 2,5 und Broadcom, die so Ausrüstung machen dafür. Also da hast du wirklich, wie du gerade gesagt hast, da ist schon eine gewisse Branchenkonzentration drin. Das hat damit zu tun, dass diese Branchen eben auch in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich waren und eine sehr gute Rendite hatten. Und wenn du die rausgenommen hättest vor 20 Jahren, hättest du wahrscheinlich eine schlechtere Rendite. Das ist so ein bisschen die Krux an dieser Geschichte. Nur die Frage ist,
wie man es anders macht.
Wie man es anders macht und wie man es anders macht, ohne dass du dann schlechte Renditen hast oder auch hohe Verwaltungsgebühren, weil das ist ja auch eine der Sorgen. Wir hatten ja schon mal eine kapitalgedeckte Rente in Deutschland oder den Versuch davon. Das hieß damals Riester-Rente, wenn ich kurz dran erinnern darf. Haben noch einige Leute, haben noch solche Verträge.
Ja, ich auch.
Ja, ich nicht. Ich habe damals schon ausgerechnet, dass das nicht so richtig attraktiv war. Aber auf jeden Fall war da die Idee, dass man eben das Absinken des Rentenniveaus über diese Riester-Rente quasi auffängt. Und das Problem war, dass viele dieser Verträge extrem hohe Verwaltungsgebühren hatten. Das heißt, da hat der Finanzsektor sehr viel abgegriffen und dass dann am Ende sehr wenig übrig blieb und für die Menschen, die da rein investiert haben. Und das möchte die Kommission auch verhindern. Die hat deshalb ja auch hier gesagt, dass sie eben geringere Gebühren haben möchte. Das wird da sehr explizit drin beschrieben. Übrigens viel, viel niedriger als das, was der Gesetzgeber jetzt in der Aktienrente, also in der dritten Säule, zugebilligt hat bei den geförderten Produkten. Und wenn das so gelingt, dann, also das muss natürlich in der Umsetzung so gelingen.
Jetzt war ja immer eine der Diskussionen, dass man Gelder aus so einer Kapitaldeckung auch eigentlich dafür nutzen könnte, um die europäische Wirtschaft ein bisschen voranzubringen. Das wäre jetzt in dem Konstrukt gar nicht vorgesehen. Also das würde man dann einfach ausklammern.
Genau, das wäre ausgeklammert und ich würde das auch so lesen, diese Ablehnung von jedem politischen Kriterium, dass man das explizit nicht möchte. Und da wäre auch ein gewisses Problem. Also die Frage ist ja, in was in Europa würdest du investieren? Also wenn du jetzt sagst, du willst in sowas wie Siemens Energy, sage ich mal, grob investieren, das ist ja ein Unternehmen, was auch heute schon am Kapitalmarkt Geld sich besorgen kann. Also gibst du es dem dann ein bisschen billiger oder wie machst du das eigentlich? Und dann
Startup-Förderung.
Startup-Förderung kannst du auch machen. Das ist natürlich, Startup-Förderung ist schon sehr riskant. Ja, ist die Frage, ob du das in großem Stil mit Rentengeldern machen möchtest. Und dann wurde jetzt von einigen genannt, ja, Infrastrukturfinanzierung. Also auf LinkedIn hat jemand gesagt, ja, was wäre denn, wenn man das der Autobahn GmbH geben würde, dann könnte man die Autobahnen in Deutschland finanzieren. Das Problem an diesen Sachen ist, wenn die Rechnungen aufgehen sollen der Kommission, dass du hinterher höhere Renten hast, dann brauchst du eine ziemlich hohe Rendite. Also die Kommission rechnet mit knapp 5% real pro Jahr. Ja, das ist schon eine Ansage. Und wenn du das zum Beispiel über die Autobahn GmbH erreichen willst, dann muss entweder künftig der Bund mehr an die Autobahn GmbH bezahlen, dann brauchen wir höhere Steuern, oder wir müssen ziemlich hohe Mautgebühren erheben, um dann diese Renditen da zu erwirtschaften.
Das zahlen wir uns selber die Rente, ne?
Ja, dann zahlt man die Rente quasi über die höheren Mautgebühren. Aber dann frage ich mich, warum muss man das dann so machen und warum macht man nicht gleich höhere Steuern und schiebt das in die erste Säule der Rentenversicherung?
Dann ist, glaube ich, noch ein größeres Thema bei der ganzen Sache die Rente ab 63. Da gab es ja viele Diskussionen. Wie ist denn das jetzt ausgegangen in der Empfehlung hier?
Also in der Empfehlung soll die Rente ab 63, die ja übrigens auch gar keine Rente ab 63 mehr ist, sondern nach 45 Beitragsjahren, 2 Jahre vor dem regulären Renteneintritt, und der steigt ja die ganze Zeit schon, also mit 63 darf man heute nicht mehr abschlagfrei in Rente gehen. Da schlägt die Kommission vor, dass das abgeschafft werden soll. Da ist aus meiner Sicht eine der wichtigen Fragen auch wieder, wie wird das später ausgestaltet? Weil die Kommission hat jetzt bewusst nicht gesagt, wir schaffen das einfach nur ab, sondern hat gesagt, ja, es gibt ja tatsächlich Menschen, die das gesundheitlich nicht schaffen und für die muss man eine andere Lösung finden. Und da ist da vorgeschlagen, dass eben bei wirklichen gesundheitlichen Einschränkungen 2 Jahre vor dem Renteneintritt es möglich sein soll, auch abschlagsfrei weiter in Rente zu gehen. Jetzt die Frage, wie genau organisiert man das? Und die Beispiele anderer Länder zeigen, dass ja oft, entweder ist das sehr, sehr aufwendig, diesen Nachweis zu führen, oder es ist sehr missbrauchsanfällig. Und natürlich ist auch ein Punkt, dass viele der Menschen, die jetzt rausgehen, die das jetzt genutzt haben in letzter Zeit, die waren eigentlich nicht krank, sondern die haben einfach sehr lange gearbeitet. Da gibt es ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden in der Bevölkerung, dass wer eben 45 Jahre eingezahlt hat, durchaus dann noch eine abschlagsfreie Rente verdient, auch wenn er noch nicht die Regelaltersgrenze erreicht hat. Die Kommission hat halt irgendwie geguckt, wo kann sie Geld zusammenkriegen, um den Beitragssatzanstieg weiter zu dämpfen, damit das auch mit der Kapitaldeckung nicht ganz so brutal aussieht. Und da war diese Rente ab 63 war einer der Opfer davon. Aber in der Bevölkerung gibt es, glaube ich, schon durchaus eine Unterstützung für diese alte Rente, weil es auch politisch oft so diskutiert worden ist mit Lebensleistung und so weiter. Ökonomisch kann man darüber diskutieren, aber ich glaube, man muss anerkennen, dass es, glaube ich, noch nicht am Ende der Diskussion sind.
Also es ist ja jetzt nicht so, dass, weil die Kommission etwas empfiehlt, das dann automatisch so umgesetzt wird, ne? Und das habe ich ja schon richtig verstanden, sondern das wird jetzt quasi einem Verfahren zugeführt und dann gucken wir mal.
Der rechtlich ist ja sehr eindeutig. Das muss der Bundestag entscheiden. Und bei einigen der Vorschläge müssen wahrscheinlich die Länder auch noch mitreden. Wobei das meist muss rein der Bundestag entscheiden. Und normalerweise Mir hat mein Abgeordneter gesagt, eigentlich geht kein Gesetz so in den Bundestag rein, wie es wieder rausgeht. Friedrich Merz scheint jetzt was anderes sich vorzustellen, aber...
Muss er ja auch.
Er muss es auch, aber es gibt in diesem Bericht, glaube ich, ganz viele Dinge, die noch nicht so ausformuliert sind, dass man jetzt einfach das Ganze als ein Gesetzgebungspaket übermorgen oder nächste Woche nach dem Koalitionsausschluss einfach beschließen könnte.
So, dann vielleicht mal eine etwas ungewöhnliche Frage. Gibt es denn auch Gutes im Schlechten?
Ja, ich würde ja gar nicht sagen, dass dieser ganze Bericht schlecht ist, sondern muss das dazu sagen, wir haben das ja auch jetzt mit etwas progressiveren Ökonominnen, Ökonomen intensiv diskutiert, als er rausgekommen ist. Und einer meiner Kollegen hat gesagt, also eigentlich ist dieser Bericht von der ganzen Tonalität und von vielen Dingen, die drinsteht, viel, viel besser als das, was er sich in den kühnsten Träumen hat vorstellen können. Auch wenn er die Kritik am Ende dann teilt, aber da sind ganz viele Dinge drin, die wirklich sehr, sehr ausgewogen sind und sehr, sehr vernünftig sind.
Okay, du meinst, die Erwartungshaltung ist so niedrig gewesen jetzt, dass man erstmal aufatmen kann und...
In gewisser Weise schon, weil ich meine, wenn man sich auch anguckt, was der Sachverständigenrat, die Mehrheit der Mitglieder im Sachverständigenrat sich da vorgestellt hat, die halt wirklich ein massives Abschmelzen des Sicherungsniveaus in der ersten Säule eigentlich als Vorstellung hatten. Und das passiert ja jetzt nicht, sondern diese Kommission hat ein klares Bekenntnis für die erste Säule als das zentrale Element unseres Rentensystems nochmal dargestellt. Die Stabilisierung des Rentenniveaus soll paritätisch stattfinden. Also es ist nicht so, gab ja andere Vorschläge, die gesagt haben, naja, also wir lassen es einfach absinken und dann müssen alle privat vorsorgen. In Klammern heißt das, da beteiligt sich dann keiner mehr dran, kein Arbeitgeber, sondern das ist total privatisiert auf die Einzelnen. Auch das ist jetzt überhaupt nicht da drin. Also da ist schon, dieser ganze Grundansatz ist, glaube ich, schon vernünftig. Der Rest ist dann irgendwie auch Kompromiss zwischen den Leuten, die in dieser Kommission drinnen saßen. Ja, man muss da, glaube ich, schon anerkennen, dass die sich sehr, sehr viel Mühe gemacht haben und auch sorgfältig da sehr, sehr intensiv über Tage gearbeitet haben, über Wochen, über Monate. Und ja, also ist es nicht wirklich, das ist nicht irgendwie was, wo man jetzt sagen würde, das ist alles schlecht dran. Aber es sind eben so ein paar Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, wo man, glaube ich, besser nochmal drüber reden sollte, als das jetzt einfach umzusetzen.
Okay, aber was ist denn jetzt gut? Also wo würdest du sagen, Mensch, toll.
Der Grundansatz ist schon gut.
Ach so, okay.
Ja, so, also zu sagen, die erste Säule ist wichtig, wir finanzieren das weiter solidarisch, paritätisch.
Also kein Systembruch. Aber irgendwie zeigt das für mich halt, wie weit wir waren, ne? Also in der Diskussion.
Ja, okay, ja genau. Aber kein Systembruch, ein Bekenntnis zu den 70%, die wir am Anfang genannt haben, Bekenntnis zu einer Stabilisierung auch der staatlichen Rente in der ersten Säule. Genau, aber ja, zeigt, wo zum Teil die Debatte vorher schon war.
Gut, nachdem Carsten Lindemann jetzt kurz sich durchblicken lassen hat, dass er auch Reiche vielleicht mitbesteuern könnte.
Das wäre ja schon ein Skandal, Marco, wenn Reiche auch mal ordentlich Steuern zahlen müssten.
Da sind wir vielleicht ja jetzt auf einem neuen Pfad der großen Einigkeit. Dann würde ich sagen, dann sind wir am Ende dieser Folge. Sebastian Dulin, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Marco, für die Moderation.
Und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, ich könnte mir vorstellen, ihr habt sie, dann sendet uns eine E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts, derer haben wir zwei. Und ihr findet natürlich auch den Link zum Policy Brief in den Shownotes. Und zum Schluss wie immer der Hinweis, dass wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.